Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
So sieht das aus. Herzlich willkommen zum Popkultur-Wochentalk. Wir besprechen, wie jeden Freitag, Themen, die uns in dieser Woche besonders umgetrieben haben. Und mit wir, da meine ich in diesem Fall vor allem meine Gäste. Das ist zum einen die Kulturjournalistin und Filmkritikerin Jenny Zülker. Herzlich willkommen. Bei auch an Bord ist Matthias Dell. Und darüber freue ich mich sehr. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. So hat sich der Moderator Max Mohr in seiner letzten Ausgabe beim ARD-Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente verabschiedet.
Ich danke also der guten Fee namens ARD und ich danke Ihnen allen dafür, dass Sie mich begleitet haben in all den vergangenen 17 Jahren bei meinen kleinen Einübungen ins Schweigen. Und jetzt zum Schluss mit Mohr und dem Schluss von Schluss mit Mohr sage ich Gedankenstrich, Doppelpunkt, Trommelwirbel, nichts.
Titel, Thesen, Temperamente. Die Sendung gibt es seit 1967 in der ARD und man kann die Programmverantwortlichen gut in ihrem Wunsch verstehen, dem Ganzen mal so eine kleine Frischzellenkur zu verpassen. Die Idee dafür, Thilo Mischke anzuheuern, die scheint den Entscheiderinnen und Entscheidern dieser Tage allerdings ganz schön auf die Füße zu fallen. Im Februar soll Thilo Mischke ja eigentlich übernehmen, aber eine ganze Menge Kulturschaffender will das verhindern. Dem Journalisten wird vor allem vorgeworfen, sich nicht ausreichend von zwei seiner Bücher distanziert zu haben, deren Titel bereits Bände sprechen. In 80 Frauen um die Welt heißt eins aus dem Jahr 2010. Die Frau fürs Leben braucht keinen großen Busen, folgte 3 Jahre später. Außerdem hat Mischke in Podcastgesprächen ein paar wirklich unterirdische Äußerungen zum Thema männliche Sexualität und Vergewaltigung getätigt. Bei mir sind die Kulturjournalisten Matthias Dell und Jenny Zülker. Was war das Erste, was euch durch den Kopf ging, als ihr von diesem Fall gehört habt?
Einiges, weil tatsächlich, ich fange einfach mal an, ist Matthilde Mischke auch schon öfter untergekommen natürlich, also jetzt im Medienbezug, der hat ja diesen Film Rechtsdeutsch radikal gemacht für ProSieben 2020 und das war auch relativ spektakulär, weil er da mit seiner, ich will mal sagen, nassforschen Art ziemlich weit gekommen ist. Also hat quasi das ganze Thema erstmal auf ProSieben aufbereitet für ein Publikum, was ansonsten gar nicht solche Reportagen gewöhnt ist oder läuft eben auch wenig. Diese Thematik läuft da wenig. Und er hat halt auch, muss man eben auch lassen, ziemlich nah sich an Menschen oder es geschafft, sich relativ nah anzunähern. Und trotzdem gibt es so eine gewisse, ja wie gesagt, Nassforschheit, die ich teilweise ein bisschen schwierig finde. Und bei dieser Kulturentscheidung, ganz unabhängig von den Vorwürfen jetzt wegen seiner Bücher oder wegen des Sexismus oder wegen irgendwelcher Äußerungen, weiß ich gar nicht genau. Also ich verstehe, dass die ARD mit Thilo Mischke ein jüngeres Publikum erreichen möchte, finde es aber trotzdem erstaunlich. Also ich finde auch gut, dass wir haben ja gerade gehört, wie saturiert und unfassbar bildungsbürgerlich das früher war und wie wenig das irgendwie die gesamte Kultur abbildet, was vorher da gelaufen ist. Auch wenn ich ganz viele Sachen und ganz viele Beiträge ganz toll finde und auch viele oder einige Freundinnen haben, die da arbeiten und hoffentlich jetzt gerade nicht zuhören. Aber ich bin natürlich im Großen und Ganzen, ist das schon ein ganz kleiner Teil der Kultur, nämlich die sogenannte Hochkultur, die da abgebildet wird. Und mit einem Mann wie Thilo Mischke, um auf zum Schluss zu kommen, hat man vielleicht irgendwie, versucht man offener zu sein. Das finde ich erstmal gut. Ob er der Richtige ist, ob er wirklich, wo wir alle jetzt gerade über Diversität sprechen, über irgendwie junge Frauen mit anderen kulturellen Hintergründen, die irgendwie sitzen und dann jemanden dahinzusetzen, der wegen Sexismus schon bekannterweise lange für Diskussionen sorgte, das verstehe ich überhaupt nicht als Punkt. Das verstehe ich als Schritt überhaupt nicht. Das ist ein Rückschritt eher als ein Schritt nach vorne, ja.
Matthias, hältst du das für einen Trugschluss, durch jemanden wie Mischke neues Publikum zu generieren?
Genau, das ist ja gar nicht so gerade groß Teil der Debatte, aber das ist ein interessanter Punkt, dass ich auch gedacht habe, was macht die ARD da? Warum sucht man sich jetzt den, der auch überhaupt kein Kulturprofil hat und er damit kokettiert, dass er praktisch sich mit Kultur nicht beschäftigt oder so? Das finde ich, ist dann auch merkwürdig, weil es bestimmt Leute gibt, die sich mit Kultur auskennen, das auch irgendwie interessant finden und vielleicht die gleichen oder bessere Möglichkeiten auch haben, das so zu öffnen, was ja hinter seinem Take da steckte. Er will, dass irgendwie alle Kultur konsumieren können, wo ich auch schon mal fragen würde, ob nicht da die Hochkultur schon losgeht und der Ausschluss, dass man sagt, man muss Kultur konsumieren. Das heißt, muss man immer das Buch kaufen, das Theaterticket bezahlen und so weiter. Ist Kultur nur in solchen institutionalisierten Formen zu finden oder ist ein Kulturbegriff nicht eigentlich weiterzufassen? Das sind ja auch Fragen, mit denen wir uns hier im Programm beschäftigen, weil wir uns natürlich häufig an diesen Sachen orientieren und die besprechen und rezensieren und so weiter. Was ich sagen will, ist, also ich glaube, da hätte es auf jeden Fall eine Figur geben können, die vielleicht auch gar nicht dem Sender so fern ist und die das trotzdem leistet. Mhm. Weil ich glaube, da bin ich immer so skeptisch. Man sagt auf der einen Seite, man will es öffnen für alle möglichen, wenn wir jetzt über die Gruppe gucken, die an Thilo Mischke dranhängt, so eine Bro-Culture, mhm. die irgendwie in 80 Frauen um die Welt lustig findet, dann frage ich mich so ein bisschen, ist es wirklich das Publikum, das sich jetzt für gewisse kulturelle Debatten interessiert, die auch zu einem gewissen Teil immer ein bisschen irgendwie in einem kleineren Kreis verhandelt werden können?
Aber das ist ja auch ein Teil. Kann man nicht genau denen noch was beibringen dann damit?
Also wäre doch eine berechtigte Hoffnung.
Ja, die Hoffnung ist da, aber ich habe das, also in meiner Wahrnehmung jetzt seit, weiß nicht wie lange ich jetzt 25 Jahre so Diskussionen verfolge, ich will das nicht ausschließen, aber ich will auch immer, es ist immer interessant, dass man das praktisch für die Leute, die es eh schon gucken, den verübelt man es, indem man jemanden hinsetzt, der mit der Sache am besten gar nichts zu tun hat und mal ganz nassforsch losfragt irgendwie so. Da bin ich nicht ganz sicher, ob das die beste Wahl ist, ob es nicht viel mehr darum ginge. Ich erinnere kurz an das Beispiel, wo ich da gar kein großer Fan von war, Reich Ranitzky, der ja im Fernsehen einfach ein ganz, ganz großer Vereinfacher und großer Unterhalter war und der damit ganz viele Leute dazu letztendlich gezwungen hat.
Aber ganz ehrlich, auf eine sehr saturierte Art. Und ich bin gerade am Überlegen, ob jemand wie Reich Ranitzky dieser Tage damit so noch durchkäme.
Ich glaube nicht. Wir reden ja aber doch davon.
Gibt es einen älteren, weiseren
Mann? Im Moment, als Reich Ranitzky angefangen mit dem literarischen Quartett, das war doch damals auch für so Gralshüter auch ein totales Problem, dass man jetzt Literatur im Fernsehen so bespricht. Mhm. Irgendwie. Und im Endeffekt
war es dann Punkt.
Die Literatursendung des deutschen Fernsehens.
Ich würde ganz kurz nochmal hier einwerfen, meinen Standpunkt auch aus Gründen der Ausgewogenheit. Also ich habe wie wahrscheinlich 9/10 der Menschen, die sich jetzt empören, Thilo Mischkes umstrittene Bücher nicht gelesen. Aber ich habe eben ihn zum letzten Mal als Protagonisten in dieser ausgesprochen guten Weiß-Doku gesehen. Ich habe, das ist vielleicht lächerlich, aber wirklich ausgesprochen gerne seine Kolumnen im DB-Reisemagazin gelesen, wo er, glaube ich, 10 Jahre lang über Begegnungen mit Fremden gesprochen hat. Ich habe durchaus spannende und auch mutige Reportagen immer mal so gesäppt bei Privaten. Ich habe von dieser Doku über die Rechtsradikalen, die preisgekrönt war, nur gehört. Aber ich finde schon, dass es total angemessen wäre, hier auch mehr Grautöne einfließen zu lassen als ein Schwarz-Weiß aus der Abteilung. Der Mann hat ja gar keine Ahnung von Kultur. Ich meine, er hat Kulturwissenschaften studiert, der hat Japanologie studiert, der ist viel gereist. Hat auch andere Bücher geschrieben. Also das sind ja, weiß Gott, nicht die einzigen Bücher, die der geschrieben hat. Und dann, ich mache das nur als kleiner Schlusspunkt, die Kollegin, von der eigentlich nie die Rede ist, die neben ihm TTT moderiert. Ich will nur sagen, die, wenn man da so liest, was die macht, die studiert gerade mit dem Ziel Bachelor Politik und Verwaltungswissenschaften, ja. Just saying. Also ich finde, da wird auch irgendwie mit zweierlei Maß gemessen.
Vor allen Dingen, ich muss auch sagen, was ich daran verstehe, ist, dass mich Kultur auch immer nur an der Schnittstelle zur Gesellschaft interessiert. Also mich interessiert nur die Kultur in Bezug auf den Einfluss. Also ich finde Kultur an sich alleine, finde ich zwar toll, aber ich möchte eigentlich immer wissen, und dafür wäre, wie du es gerade beschrieben hast, ja eigentlich ganz, ganz passend. Er soll halt erklären, wie irgendwas auf die große Gesellschaft, die es natürlich nicht gibt, aber man muss die ja irgendwie zusammenfassen, wirkt. Und das finde ich schon in Ordnung. Aber es ist trotzdem, glaube ich, einfach so ein bisschen die Art und Weise. Es geht auch so ein bisschen um diese, ich habe mir ein paar Podcasts natürlich auch nochmal angehört im Zusammenhang mit diesen Vorwürfen, auch den umstrittenen, wo er halt diese wirklich, wirklich einfach grundfalschen und also so medizinisch, historisch, biologisch komplett haarsträubenden Geschichten erzählt oder Behauptungen aufsetzt. Aber er hat vor allen Dingen auch was, das finde ich immer so ein bisschen problematisch, der hat so ein bisschen so dieses auch Erklärende, ne? Also so, er weiß dann eine ganze Menge über, also er war halt in 80 Frauen um die Welt und er ist überall rumgegangen und hat mit Leuten über Sex gesprochen. Deswegen kennt er sich jetzt mit Sex und mit Sexismus aus. Sexismus wiederum, wie wir alle wissen, davon sind Männer nicht betroffen. Also Männer, die als Menschen, gesehen werden und sich so definieren, die sind von Sexismus nicht betroffen. Insofern ist das unheimlich schwer, finde ich, dann sowas auch noch zu erklären. Und das ist so ein bisschen so ein Unding. Da fehlt mir so eine gewisse, also von wegen Grautöne, das fehlt mir da gerade. Mir fehlt eine gewisse Vorsicht oder eine Angst. Ich habe von dem Podcast gehört, wo der über Sachen spricht, über Bilder spricht, also schlimmste sexualisierte Gewalt, Missbrauchgeschichten und dann so ganz nassforsch, dass auch wieder seine Gesprächspartnerin dann als Frage anstellt und die Bilder aufmacht, wo ich denke, da fehlt mir einfach eine gewisse, also so eine Vorsicht und eine Sensibilität. Das stört mich auch.
Ich wollte nur an der Stelle auch nochmal anfügen, dass ja Thilo Mischke, das wird ja auch in dieser Weiß-Doku so deutlich, wenigstens in den allerersten Jahren für so eine ganz also wirklich ausgewiesenermaßen so eine Form von Gonzo-Journalismus steht, die ja lebt von so Kamikaze-Aktionen, die so ein Geist atmet, der ist radikal subjektiv, der ist übertrieben, der ist krawallig. Da geht's um Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Der ist auch wirklich haarsträubend frauenfeindlich mitunter. Alles andere als ausgewogen. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig in der Aufnahme der Indizien. Und wir sind uns alle einig bei der Tatsache, dass wir diese Bücher unterirdisch finden, dass wir diese Statements unterirdisch finden. Nichtsdestotrotz, ich würde trotzdem sagen, er hat da auch was gewagt. Und wer da was wagt, der haut auch oft mal richtig daneben.
Ich weiß nicht, ob wir uns da so einig sind, weil ich jetzt zum Beispiel diesen Gonzo-Journalismus als eine ziemlich super Folie beschreiben würde für eben genau so eine männliche Bro-Culture, wo ich...
Definitiv, da sind wir uns einig.
Ja, doch, also ich gehe da auch mit, aber ich würde sagen, das ist outdated. Das würde der ja auch heute so in dieser Form nicht mehr so machen.
Ich weiß nicht, ob das outdated ist, das wird es in neuen Formen immer wieder geben, weil wahrscheinlich so eine Kohorte von jungen Männern sich dann da so spüren und irgendwie das geil finden. Und ich kann auch ein bisschen was daran verstehen, was daran Spaß macht, das Flexible und so weiter. Gleichzeitig ist das ja auch in dem Sinne, also dass es dann Gonzo-Journalismus heißt und abgedeckt ist durch irgendwelche Hunter S. Thompsons und so weiter, wo man dann, also das war, kommt ja aus einer anderen Zeit, wo man sich zu einem anderen Journalismus verhält. Aber dieses, ich schreibe einfach auf, was mir durch die Rübe geht, ist eher ein Problem in unserer Zeit, weil davon haben wir Social Media mäßig eh schon
ganz
genug.
Genau.
Das braucht jetzt kein Mensch mehr.
Das braucht kein Mensch mehr.
Und ich wollte nur sagen, auch mit dem Uneinigsein, Gesa, wie du es beschrieben hast, ich weiß nicht, ob diese ganzen Empörten, da sind ja Leute, die jetzt irgendwie tatsächlich, also diese vor allen Dingen gesammelt in 2 Stunden in diesem Podcast Feminist Shelf Control, von sehr vielen Leuten kollaborativ zusammengetragen, da haben einfach Leute wirklich Quellenarbeit gemacht. Und ich meine, das ist doch das, was man sich wünscht, wenn man irgendjemanden kritisiert, dass man das belegen kann. Und da würde ich jetzt auch vorsichtig sein, denen zu unterstellen, dass die diese Bücher nicht gelesen haben, weil was ich da rausgehört habe oder was ich auch verfolgt habe, ist halt, dass Leute sich schon mit der Sache beschäftigt haben, als die auch noch greifbar waren.
Ja,
Entschuldigung. Ja, und wir müssen auch noch, also versucht das mal so ein bisschen größer zu fassen. Wir reden ja gerade von einer Zeit, in der es auch einen Backlash gibt, der zusammenhängt oder zu tun hat mit der eben gestiegenen Sensibilisierung auf der ganzen Welt für das Thema Gender und die begleitet ist mit einer Angst oder mit einer Unsicherheit von Männern, die deswegen eben auch dieser Backlash und so ein Mensch, der dann da sagt, naja, okay, so schlimm war das nicht und da muss ja gar nicht so, das kommt dem irgendwie, das spielt dem rein. So, und das finde ich problematisch.
Ihr habt total recht. Was ich vielleicht nur will, ist um etwas mehr, ja, wie soll ich sagen, Gnade und Augenmaß bitten. Gerade wenn du sprichst von dem Podcast Feminist Shelf Control von Annika Brockschmidt und Rebecca Endler, die da wirklich Großes geleistet haben, die innerhalb von, ich glaube, ich weiß nicht, 48 Stunden eine sagenhafte Materialsammlung zusammengestellt haben und auch wirklich, wenn man so will, erdrückende Beweise. Die haben aber auch schon im Ankündigungstext zu dem Podcast diese Folge eben mit folgenden Worten gerahmt: einen Tag nach der Urteilsverkündung im Fall Pelicot und nach der Aufdeckung von Vergewaltigungsgruppen auf Telegram hat Titel Thesen Temperamente Deutschlands wichtigste Kultursendung bekannt gegeben, dass Thilo Mischke die Nachfolge antreten soll. Und das fand ich einfach so, ja, da wird klargestellt, in welcher Ahnenlinie wir diesen Fall einsortieren sollen. Und das empfinde ich tatsächlich so ein bisschen als unverhältnismäßig.
Das also wie sich da... Das klingt so, weil es verkürzt ist. So, ne? Natürlich, ich weiß, was du meinst, so ein Whataboutism kann man da nicht, aber auch nicht machen. Man kann jetzt nicht sagen, was ist denn jetzt die schlimmere Gewalttat. Und man kann natürlich so einen monströsen Fall wie Pelicot nicht vergleichen mit irgendwas anderem. Dennoch stammt es ja aus der gleichen Wurzel allen Übels, dem Patriarchat und der Misogynie auf der Welt. Das sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und das wollten diese beiden Podcasterinnen damit nur sagen. Es geht im Großen und im Kleinen immer um das Gleiche. Es geht um Sexismus, der schon seit Jahrtausenden uns begleitet, der ganz bestimmte Gründe hat, der sich kulturhistorisch wiederfindet, der deswegen zu falschen Vorstellungen über Sexualität und so weiter geführt hat. Und ich weiß, man kann das nicht alles von heute auf morgen lösen und Thilo Mischke wird nicht dazu beitragen, dass es jetzt so viel schlimmer wird oder so, weil dafür ist das viel zu unwichtig alles und dafür ist auch Titel, Thesen, Temperamente, weiß nicht, ob das Deutschlands wichtigste Kultursendung wäre. Ich freue mich, wenn das so ist für meine KollegInnen da, aber oder FreundInnen da, aber ich daher kommt das. Das ist also eigentlich nur ein bisschen zusammengefasst und ein bisschen überspitzt. Aber ich verstehe schon, dass das in eine Reihe gestellt wird. Wir reden gerade über ein wichtiges und großes Problem. Wir reden da schon lange, lange drüber. Ich bin eigentlich froh, dass wir da jetzt wieder mehr drüber reden.
Auch das würde ich sofort unterschreiben. Nichtsdestotrotz finde ich, dass jetzt an dieser Personalie Thilo Mischke irgendwie unterschlagen wird, dass der Mann die letzten 10 Jahre auch doch mal andere Sachen gemacht hat. Und den Ton dieses Podcasts, vielleicht spiele ich euch noch mal einen ganz kurzen Ausschnitt ein, wo vielleicht deutlich wird, was mich so ein bisschen da doch auch, ja, stört ist vielleicht das falsche Wort, aber wir hören mal.
Es geht noch weiter. So, also sie gehen dann essen. Später, als die Frau und ich uns verabschieden, sagt sie, ich sei ein netter Ausländer. Das schmeichelt mir auf eine seltsame Art. Ich empfinde die Situation gerade möglicherweise doch als romantisch. Jedenfalls will ich sie umarmen. Ich gehe auf sie zu, doch plötzlich versteift sich die Japanerin. Wie eine alte Katze, die auf gar keinen Fall auf den Schoß genommen werden will. Das macht man hier nicht, sagt
sie. What the fuck?
Und nun lache ich hinter vorgehaltener Hand, weil ich mir selbst peinlich bin.
Also ich, das ist wirklich keine Literatur, die ich jetzt dringend lesen möchte, aber ich will nur sagen, die jazzen sich da auch wirklich so hoch an so Stellen, wo ich sagen würde, Scusi, der Typ macht sich ja in gewisser Weise ja auch wirklich nur in Maßen über sich selbst lustig, der findet sich da ja nicht heroisch in so einer Szene und irgendwie finde ich die Dynamik so ein bisschen,
ich habe die ganze Kolumne
auch gelesen. Interessant ist ja trotzdem, dass du jetzt immer diese Sachen nimmst, die dich mehr stören als die erdrückenden Beweise irgendwie. Also wir haben es da mit jemandem zu tun, der solche Texte schreibt und da waren ja wirklich mehrere Stellen zitiert, wo man denkt, ja klar, kannst du das für deine geilen Bro-Friends machen und denen zu Hause das vorlesen, aber es ist nichts, womit man jetzt irgendwie jemanden verbinden will, der diesen Posten bekommt und man muss ja sagen, so wie immer die Bedeutung von TTT sein wird jetzt aktuell irgendwie, es ist halt ein symbolischer Platz, es ist ein Platz, den ein anderer Mensch nicht bekommt und er bekommt ihn und er bekommt ihn, obwohl er irgendwie so einen Quatsch schreibt und ich finde es dann so ein bisschen schwierig, dass die das mit dieser Leistung, die sie da verbracht haben, innerhalb von kurzer Zeit so viel zu mobilisieren, in 2 Stunden diesen Podcast aufzunehmen irgendwie, dass dann, und das vor allen Dingen, wie soll man sich diesem Material denn auch nähern? Also ist dann den Leuten verboten, dass sie jetzt mal irgendwie ratlos darüber sein sollen oder what the fuck sagen, wenn du diesen Schwachsinn da hörst, der allen Ernstes als irgendwie Literatur um die Ecke geht?
Naja, ich habe die ganze Kolumne gelesen. Tatsächlich gibt es da auch, also dieses, zum Beispiel das mit dem hinter vorgehaltener Hand lachen, ist ein Zitat, weil die Frau das vorher macht. So. Also es gibt, also diese Kolumne ist gar nicht so, ist nicht so schlimm. Ich habe da eher Schwierigkeiten mit diesen komischen Aussagen über Vergewaltigung, die wirklich so aus dem, ich frage mich natürlich trotzdem, positiver Mensch, der ich bin oder irgendwie optimistisches Sonnenküken, das ich bin, kann man vielleicht irgendwie, also ich möchte ja auch das glauben, dass Menschen sich ändern. Gibt es vielleicht irgendwie die Einsicht von ihm? Hat er, ne, da schreibt er die ARD auf ihrem Statement dazu, dass er sich dafür mehrfach schon entschuldigt hat und sagt, er würde das so nicht mehr schreiben. Ich habe das jetzt noch nicht gelesen, dass es tatsächlich so ist, aber anscheinend, und wenn das so wäre, das ist ja immer die Frage bei diesem ganzen Thema, bin ich dann auch bereit, das zu akzeptieren und zu sagen, okay, du hast dich geändert? Oder glaube ich, einmal Sexist, immer Sexist, weil das wäre schrecklich. Wenn ich das glauben würde, könnte ich mit sehr, sehr vielen Menschen überhaupt nichts mehr zu tun haben. Ja.
Aber das ist ja interessant, erstens, dass die ARD sich damit überhaupt nicht beschäftigt hat, obwohl das Zeug ja alles da ist und diese Leute, die jetzt den Podcast gemacht haben, Rebecca Endler, Annika Brockschmidt und so weiter, dass die dann, seit Jahren ist auf deren Feeds das irgendwie dokumentiert, sind die Screenshots da und so weiter und man kann dann mal hingehen und sich diese Bücher ausleihen oder lesen und reingucken. Also ja, das ist auch schwach, dass man sich das nicht anhört.
Sie schreiben ja, die ARD schreibt ja, er hat sich distanziert davon.
Ja, ja, aber das ist ja das, wenn es dafür keine, da müssen, würden wir die Stelle ja finden. Und das,
ehrlich gesagt, das finde ich ist auch ein Punkt. Das ist ja wirklich so, dass man sich so wünscht, dass er mal selber aus der Deckung vielleicht auch kommt.
Ja, genau. Dann bin ich mich bereit, alles Mögliche. Also ich glaube auch wirklich daran, dass Menschen sich ändern können. Ich möchte das auch gern weiterhin glauben. Und von daher irgendwie wäre es, glaube ich, ein leichtes zu sagen, so, jetzt in seiner Gedichte, mach jetzt mal hier irgendwie, war alles doof, aber jetzt sage ich, das war blöd. Er könnte ja ruhig mal irgendwie schön das auch deutlich machen. Das würde mich
aber
freuen.
Ja, genau. Aber wir reden jetzt an einem Menschen, der, als er das geschrieben hat, also quasi als Journalist und Buchautor hervorgetreten ist mit diesen Bro-Culture-Pickup-Artist-Style-Sachen irgendwie. Da war er irgendwie auch schon Ende 20 so. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie mit 12, 13, was Mama und Papa gesagt haben oder was man im Fernsehen gesehen hat. Und 15 Jahre später hat er es immer noch nicht geschafft, sich dazu irgendwie zu verhalten, außer zu sagen, so, ja, die Cover sind doof und ach, das war gar kein Sachbuch, das ist ja ein Roman, was irgendwie alles nie richtig stimmt. Also wo man, das würde man auch gerne mal dann belegt haben, wenn denn diese Erklärung stimmen soll, dann würde man es gerne mal sehen. Was wird immer so rumgeeiert irgendwie und mal sind die Cover schuld und so weiter. Und das Schlimme ist ja, wir reden jetzt auch über diesen Menschen irgendwie halt, der schafft es wirklich mit dieser Form von so viel Unsinn irgendwie trotzdem noch, naja, aber vielleicht hat das trotzdem nicht, ich will nur ein Beispiel oder zwei Beispiele nennen, wo das überhaupt nicht so war, bei Nemi El Hassan irgendwie, einer Wissenschaftsjournalistin, die Quarks übernehmen sollte im WDR irgendwie, wo dann eine Bildzeitungskampagne lief, weil die aus einer palästinensischen Familie kommt, auch Palästinenserin ist und irgendwie mit als Kind oder 7 Jahre davor irgendwie auf einer Al-Quds-Demo war oder sowas. Man muss immer das Verhältnis in Rechnung stellen irgendwie halt, da ist jemand, der schreibt permanent diese Texte Texte selbst, wie Thilo Mischke irgendwie, der sagt keine Entschuldigung, und so eine Nemi El Hassan wird schon für das, was anderswo gesagt wird oder was sie einmal geliked hat oder irgendwie, wo sie dann erklärt, sie ist ein anderer Mensch, das wird nicht geglaubt, das spielt keine Rolle. Also warum ist das so? Die andere Figur ist Matondo Castlo, so ein Kika-Moderator, wo die Bild-Zeitung auch irgendwie Kampagne macht und dann sagt irgendwie, der war auf so einer Demo im Gazastreifen irgendwie und das ist ein Antisemit, der kann sich danach sonst was entschuldigen, der wird einfach kommentarlos.
Ja, jetzt rate abstellen. Mal, woran das liegt. Jetzt rate mal. Das eine ist das Thema Patriarchat und Misogynie, haben wir schon gesagt. Und das interessiert ganz viele Menschen einfach nicht. Und unter anderem auch, wie Thilo Mischke auch, deswegen entschuldigt er sich auch nicht, weil er davon nicht betroffen ist und nicht versteht, was das anrichtet. Ich glaube, der versteht das wirklich nicht richtig. Der möchte das gerne verstehen, der gibt sich ja Mühe. Aber er versteht es nicht wirklich. Und das andere ist halt Politik. Und das ist ein ganz anderes. Das, dafür interessieren sich auch Männer. Und darum wird das auch ganz anders wahrgenommen.
Ich würde sogar weitergehen und sagen, das andere ist Rassismus. Das funktioniert leichter, die Leute loszuwerden. Und bei Thilo Mischke und der Zeit, die wir auf ihn verwenden, die natürlich richtig ist, weil es ja hoffentlich was beiträgt zur Erhellung, die ist halt irgendwie das Privileg, was es weiße männliche Patriarchat hat, dauernd besprochen, Thema und bedacht zu werden.
Heute will die ARD jedenfalls im Falle Thilo Mischke noch ein Statement herausgeben und will reagieren auf den Brief von immerhin 100 Kulturschaffenden, die sich vehement dagegen wehren, dass er im Februar den Job als TTT-Moderator antritt. Wir halten Sie hier im Deutschlandfunk Kultur auf dem Laufenden.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die kommen heute von Ben Ebeling.
In Zeiten knapper Gelder wollte ein Theater im Landkreis Görlitz auf ungewöhnliche Weise Geld organisieren. Zu Beginn der laufenden Spielzeit bot das Gerhard-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau seine Namensrechte zum Verkauf an. Es seien auch zwei Angebote eingegangen, sagte Intendant Daniel Morgenroth der Neuen Musikzeitung. Aber die Beträge seien zu gering gewesen. Ein sechsstelliger Betrag sollte es schon sein, so der Intendant. Vielleicht wäre die Suche nach einem großen Sponsor erfolgreicher gewesen, wenn sich das Theater in Berlin oder München befände. So wird in Görlitz und Zittau weiter gesucht. Die aktuelle Spielzeit steht unter dem Motto Kapital. Die Chefredakteurin der deutschen Modezeitschrift Vogue, Kerstin Weng, hat die Bedeutung der verstorbenen italienischen Modemacherin Rosita Missoni gewürdigt. Missoni sei ein Vorbild für sehr viele Frauen, die in der Mode arbeiteten, sagte Weng hier im Deutschlandfunk Kultur. Nach wie vor sei es so, dass gerade bei den Modehäusern sehr viele Männer in den Chefsesseln säßen.
Und deswegen ist es immer toll zu sehen, wenn eine Frau ein Modelabel gründet. Und Rosita Missoni hat Missoni zusammen mit ihrem Ehemann gegründet. Und deswegen, ja, einfach toll zu sehen, dass ein Familienunternehmen so viele Jahre so derartig erfolgreich ist und auch immer noch die Frauen der Familie Missoni hier ganz stark die Geschicke des Labels leiten.
Kerstin Weng, Chefredakteurin der deutschen Ausgabe der Vogue, über die Modedesignerin Rosita Missoni, die für ihre Zickzack-Muster bekannt wurde und gestern im Alter von 93 Jahren gestorben ist. Eine Kinoaktion, mit der an den 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz erinnert werden soll, findet immer mehr Zulauf. Wie das Haus des Dokumentarfilms Stuttgart und das Haus der Geschichte Baden-Württemberg mitteilten, war die Aktion lediglich für den Südwesten geplant. Mittlerweile habe das Ganze aber bundesweite Dimensionen angenommen. So seien jetzt auch der Bundesverband der kommunalen Filmarbeit und die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin dabei. Insgesamt sei der Kreis auf über 40 Kooperationspartner angewachsen. Zum 27. Januar wollen sie möglichst viele Filme mit Bezug zum Holocaust ins Programm nehmen. In Berlin ist erneut ein Chanukka-Leuchter beschädigt worden. Das teilte die Polizei mit. Demnach wurden bei dem Leuchter auf dem Potsdamer Platz Teile der Befestigung zerstört und Leuchtmittel entfernt. Der Staatsschutz ermittelt. In den vergangenen Wochen wurden mehrere der zum jüdischen Chanukka-Fest in Berlin aufgestellten Leuchter beschädigt oder gestohlen. Das Chanukka-Fest erinnert an die Wiedereinweihung des Zweiten Tempels in Jerusalem nach einem Aufstand gegen die Griechen vor mehr als 2000 Jahren.
Sie hören den Popkultur-Wochentalk hier im Kompressor und bei mir sind nach wie vor meine Gäste, die Kulturjournalistin Jenny Zülka,
Hallo.
Und mein Kollege, Redakteur und Filmkritiker Matthias Dell.
Hallo.
Wir haben gerade schon eifrig über die Personalie Thilo Mischke diskutiert. Es soll heute im Laufe des Tages auch noch ein Statement von der ARD geben, wie jetzt also in Zukunft umgegangen werden soll, ob Thilo Mischke wirklich der Moderator von Titel, Thesen, Temperamente wird oder nicht. Was würdet ihr denn sagen? Wie kann man denn da jetzt die Kuh vom Eis holen? Und wer kann das?
Die ARD ist natürlich, das würde man am liebsten wissen, was da abgelaufen ist, wie das passiert ist. Also sowohl die Kommunikation ist furchtbar, als auch, wird es die Vermutung sein, die Entscheidung. Und das andere ist, dass er natürlich sagen könnte, Leute, ich bin's nicht, um zu zeigen, ich bin nicht der, der ich war. Und jetzt habe ich das verstanden irgendwie und gehe in mich und come back stronger. So, das wäre ja eine Variante, da würde man auch sehen, dass jemand das ernst meint, wenn er sagt, muss das auch nicht machen.
Ja, also diese Einsicht, das habe ich ja vorhin schon lang und breit formuliert oder versucht, diese Einsicht zu sagen, oder zu sehen, ich erzähle ja gerade die ganze Zeit was über ein Thema, von dem ich eigentlich gar nicht so richtig Ahnung haben kann, das würde mir schon ganz gut helfen. Also wenn das mir würde es auch helfen, ich weiß gar nicht, wie ich dann reagieren würde, aber er soll sich äußern, die Diskussion ist groß und deswegen ist es immer schlauer, Transparenz ist immer gut, da soll er sich äußern und sagen, ich sehe das so und so, ich sehe das jetzt völlig anders, das macht mir alles was aus oder sonst was.
Ja, ja. Also wir sind total gespannt, wie das heute weitergeht und ich bin auch ehrlich gesagt gespannt, was ist denn eure These? Wird er das jetzt trotzdem oder nicht? Was denkt ihr, wie das ausgeht? Das
ist eine gute Frage. Also das letzte Statement der ARD habe ich wirklich als komplett, es ist ganz egal, wir machen das, es läuft super, fanden wir gut, irgendwie sind junge Leute. Die sind aber auch nicht mehr so, also sind ja auch nicht so schneckenhäusig, dass sie nicht mitbekommen, was da gerade irgendwie um sie herum flackert. Insofern könnte ich mir auch vorstellen, dass dann ganz plötzlich kommt, nee, doch nicht. Ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht denken sie sich auch gerade deswegen. Ich meine, was im Endeffekt, was wir gerade machen, ist Werbung für diesen Sender. Also egal, was jetzt ist, egal wer das moderiert, wenn es wieder losgeht, werden alle Zeitungen, alle Medien werden darüber berichten. Das ist doch schon mal gut. So, und die Einschaltquoten werden hoch sein. Also das haben sie schon mal erreicht damit.
Ja, die Frage ist, wie nachhaltig das ist. Aber genau, das ist der Effekt. Ist ja auch schön, dass man darüber redet. Und dann kann man auch sagen, Kultur ist wichtig. Also tippen würde ich jetzt auch nicht, weil ich glaube, ich die Irrationalität in dem Apparat der ARD nicht glaube, dass man das so berechnen kann, weil eben so vieles eigentlich schief läuft irgendwie, dass man das vorher sich so, genau, das würde mich echt mal interessieren, wie sehr hat man sich damit beschäftigt, wie sehr ist das bewusst, ist das wirklich so, dass man sagt, weil du hast ja Jenny vorhin gesagt und das ist ja das, was wir erleben, es gibt irgendwie so ein Backlash und das ist ja auch, finde ich, also genau, sowohl was rechtsextreme Positionen angeht, aber natürlich auch, oder damit meistens ja auch verbunden irgendwie, was eben Geschlechterverhältnisse angeht. Und ich finde es ganz interessant, weil ja häufig immer so gesagt wird, dass, wenn wir jetzt über die großen Fragen reden, Patriarchat und so weiter, wie ändert sich das? Irgendwie Zeit ist, lehrt uns eher, dass es dauernd hoch und runter geht irgendwie, dass es dauernd Phasen gibt, in denen irgendwas ein bisschen nach vorne geht und dann kommt aber, und das ist ja, was wir gerade erleben und ich glaube auch Adrian Daub hat das so schön gesagt in dem Feminist Chef Control Podcast, dass man praktisch hier in Deutschland glaubt, man hat zu MeToo ganz viel gemacht, was überhaupt nicht stimmt, aber jetzt feste mit dabei ist beim Backlash irgendwie so. Also man hat vorher praktisch nichts aufgearbeitet, da gäbe es ja auch Universitäten und so weiter, wo man gucken könnte und andere Hierarchiesysteme, wo glaube ich sehr viele Leute noch nichts davon zu spüren bekommen haben, dass vielleicht doch ein anderes Bewusstsein herrscht, was eigentlich sinnvoll wäre.
Aber genau das finde ich, ist wirklich eine spannende Frage. Also wenn du von diesem Backlash sprichst, die Tatsache, dass wir hier so diskutieren, die Tatsache, dass so eine Personalie den Verantwortlichen so auf die Füße fällt, dass da ein Gegenwind spürbar wird.
Ja, klar.
Ist das nicht wirklich ein Indiz dafür, dass wir im Grunde auf der richtigen Spur sind.
Absolut, wir sind woanders als 1950, 60, 70, 80 und so weiter. Das ist alles ganz klar. Also es hat sich im Ganzen entwickelt sich was weiter. Das ist haben wir ja schon gesagt, eine größere Sensibilisierung da und die evoziert ganz klar auch eine größere Angst, Unsicherheit und deswegen auch Gegenbewegung. Und das ist eine Wellenbewegung. Ich habe da letztens mit Juliane Löffler drüber gesprochen. Ich habe dieses was gemacht so im Buch Missbrauch, Macht und Medien, die ja genau das beschreibt, wie die Medien mit sexueller Gewalt und so weiter umgehen. Und die spricht auch, also für mich war das immer so eine Wellenbewegung, also so zwei Schritte vor eins zurück, so ist es und das hat sie auch so also erforscht quasi. Es gibt dann immer, es gab es auch immer, bei jeder Frauenbewegung gab es danach erstmal so eine andere und dann, weil alle Angst bekommen haben, oh Gott, jetzt nehmen sie uns alles weg und, aber eigentlich ist es natürlich, also ich, wie gesagt, als positiver Mensch versuche ich das Ganze als Schritt in die richtige Richtung zu sehen und wenn wir uns angucken, was jetzt kommen wir gleich vielleicht aufs nächste Thema, Kulturbereich und Filme und unbedingt. So weiter oder auch Politik, was überall los ist, nicht weltweit unbedingt, aber in vielen Nationen sieht man schon, dass es da ist ein größeres Bewusstsein dafür gibt, dass Frauen sich da mehr Platz einfach erobern, dass die dass die einfach sichtbarer sind, dass die ihre eigenen Geschichten mehr erzählen und mehr vorkommen, dass man sie mehr hört und so weiter.
Ja. Aber trotzdem ist dann ja im Prinzip die Besetzung Teil praktisch der Ignoranz oder was ist ja. es, dass man sagt irgendwie halt, okay, wir haben eigentlich das Bewusstsein.
Also sie haben ja zwei Leute besetzt, also.
Genau.
Für den Posten meine ich jetzt, Frau und Mann. Ne?
Also. Mhm. Genau, aber warum nimmt man dann den Mann irgendwie, die Frau, die den Podcast mitmachen soll, könnte man auch noch lange drüber reden, die fällt jetzt so ein bisschen runter. Mhm. Und aber interessant ist doch, warum wird dann der Mann genommen, wenn wir eigentlich an dem Punkt sind, wo wir sagen, es wissen doch viele, wir haben doch so viel darüber geredet und dieses Bewusstsein und so weiter.
Ich ist das für, ja. Vielleicht für die alten ZuschauerInnen, die mit so einer jungen Frau, der erstmal, woher soll die denn gar nichts anfangen können, ist wenigstens ein Mann sowas. Und es gibt ja diese ganz banalen, dämlichen, irgendwie so unbewussten Gender-Zuordnungen, die ganz viele Menschen immer noch haben. So kann sein, dass die ARD einfach mal vorbaut und sagt, dann nehmen wir doch einen für die, denen das andere viel zu modern ist.
Ja, oder wirklich eben so, dass diese naive Vorstellung, man könnte den als Scharnier nehmen zu seiner Privatfernsehposse, die ihn kennt und schätzt und dann vielleicht dadurch auch endlich mal in die Hochkultur.
Die das Öffentlich-Rechtliche auch braucht, damit die Quoten hochgehen.
Statt jetzt Gold, schön Theatertreffen oder was. Naja, also ich, genau, das wissen wir ja nicht. Das wäre spannend, das mal rauszufinden, weil ich finde jetzt noch jemand raus. Trotzdem würde ich sagen, interessant ist ja dieses, ich habe das neulich gelesen in dem Interview mit dem Münchner Tatortkommissar, Darsteller, jetzt muss ich überlegen, Udo Wachtfeitel ist das genau, nicht der Franz Leitmeier, das ist der Rollenname. Und der hat halt gesagt, weil die damals ja zu zweit angefangen haben, irgendwie, dass das damals nicht so gewesen sei. Und das Interessante ist, dass gerade das ja eine Zeit war, 1991 ging das, glaube ich, los, wo eben so Peak-Restaurants wieder war, nach der quasi zweiten feministischen Welle, nach der Frauenbewegung der 70er Jahre, die so, dass es dann Ende der 80er, Anfang der 90er wieder total restaurativ wurde. So. Und das ist dann lustig, dass er das selber auch so perspektiviert, naja, damals war es ja noch nicht so wild, wir brauchten noch Zeit. In Wirklichkeit war es eben gerade wieder so ein Backlash-Peak, was jetzt vielleicht nicht die alleinige Erklärung dafür ist.
Er ist halt nicht betroffen, ich sag's immer wieder.
Ja, ich keine Ahnung, also tatsächlich, wir wissen ja irgendwie so langsam alle, wovon wir reden und trotzdem, das habe ich auch gerade im Vorgespräch nochmal so erzählt, dass ich ja hier am 23. eine Sendung moderieren durfte, die es sich übrigens auch doch sehr lohnt, nochmal nachzuhören, wo es also auch nicht nur um Femizide ging, sondern natürlich auch so eine Art Post-Dominique Pilicot-Urteilssendung und wo wir unter anderem auch gesprochen haben über ein sehr, sehr spannendes Buch aus den 90er Jahren und das im Grunde erstmal so sehr weit entfernte These skizziert, dass wir als heterosexuelle Frauen alle an so einer Art Stockholm-Syndrom leiden und im Großen und Ganzen in so einer Art vorauseilendem Gehorsam uns den gewalttätigen Männern unterwerfen und überhaupt nicht merken, was mit uns beiden los ist. Ich will nur darauf hinaus, obwohl man das alles irgendwie ja theoretisch schon mal auch meint, gehört zu haben, habe ich von ganz vielen, auch gerade Frauen, gehört, dass sie doch auch sehr beklommen dieser Sendung gelauscht haben und doch auch nochmal festgestellt haben an sich selbst, wie viel da aufgewühlt wird, wie viel da doch ist. Also dass einfach diese Strukturen, über die wir hier sprechen, so manifest sind.
Da muss ich nochmal kurz was einwerfen, was vielleicht eigentlich gar nicht so, aber es passt natürlich trotzdem, weil ich habe eine Reportage gemacht zum Thema Berichterstattung über sexualisierte Gewalt 2024 und habe nochmal zusammengetragen und dann nochmal mir auch vergegenwärtigt. Es ist unheimlich schwer, statistisch abzubilden, was irgendwie an wirklich passiert ist, weil die Definitionen sich so verändert haben in den letzten 50 Jahren. Ne? Also keine Statistik, die wir haben, es gibt keine Statistik, die wirklich eindeutig abbildet, was welche Fälle in Bezug auf Missbrauch, Gewalt, überhaupt kleine oder größere Verbrechen, egal, an Frauen passiert sind, weil diese Definitionen ständig eigentlich eine neue Statistik erfordert haben. Und somit ist es unheimlich schwierig zu sagen, ist es jetzt wirklich mehr geworden oder ist nur die Berichterstattung größer geworden oder haben nur mehr Frauen Bescheid gesagt und das gemeldet. Das ist unheimlich schwer. Es hat unheimlich viel mit subjektiven Eindrücken zu tun, die natürlich immer falsch sind, weil wir alle unterschiedlich sind und unterschiedlich in die Welt gehen. Also das ist schwer. Ich habe da auch keine richtige Lösung gefunden. Es gibt halt keine sachliche Statistik, die das abbildet.
Ja. Aber es ist ja trotzdem, vielleicht wollte ich noch mal kurz auch unsere Marktmedienmacht auf die Bewerbung dieses Buches, wenn wir es schon erwähnt haben, Loving to Survive von Dee Graham hieß es.
Ja.
Das jetzt auf Deutsch
erschienen
ist.
Genau, das wollte ich gerade nachschlagen, danke.
Und dass diese Idee hat, dass praktisch letztendlich die Beziehung der heterosexuellen Frau mit einem Mann eigentlich ein Stockholm-Syndrom ist, um quasi zu überleben, weil das der Effekt ist, den sie hat und sie muss sich dann mit ihrem quasi Unterdrücker verbinden.
Ja, um noch mal auf das Erfreuliche zu kommen, Jenny. Ja. Du hast ja durchaus schon aber feststellen können mit Blick auf die Debatten im Film, dass sich da doch sehr wohl was tut und dass sich sehr wohl auch was tut, weil es einen sehr viel kritischeren Blick auf das Patriarchat gibt, der in diesem Jahr in vielen Filmen eine Rolle gespielt hat.
Ja, sowohl thematisch als auch einfach formal. Es gibt irgendwie seit ein paar Jahren, und in diesem Jahr ist das noch viel mehr geworden, mehr Filme, zum Beispiel Genrefilme, die halt so damit auch Bereiche betreten von Frauen, von Regisseurinnen, damit Bereiche betreten, in denen sonst immer nur Männer gewütet haben, egal ob es Rape Revenge ist, wie Blink Twice, das haben früher eigentlich immer Männer gemacht. Also Männer haben sogenannte Rape Revenge, also Vergewaltigungsrache-Filme gemacht, und es fing immer an mit der sehr langen Darstellung von Vergewaltigungen, ganz komplett im Male Gaze und so, und dann die Rache. Das ist jetzt anders mit so einem Film wie Blink Twice von Zoe Kravitz oder auch mit, nicht von einer Frau, aber immerhin thematisch interessant, It Ends With Us von Justin Baldoni, wo es auch um Gewalt in einer Beziehung geht, aber das so ganz subtil erzählt wird. Also wir ZuschauerInnen kriegen das erst überhaupt nicht mit, sondern wir kriegen das erst mit, als die Protagonistin das mitbekommt. Es gibt Filme wie Night Bitch von Marielle Heller oder Titan gab es 2021 schon. Es gibt wirklich, oder Love Lies Bleeding, auch eine ganz andere Art von Genrefilm. Da merke ich schon, dass sowohl thematisch als auch in der Filmsprache viel mehr Frauen, The Substance natürlich ist das vielleicht das größte Beispiel, bekannteste Beispiel noch, dass viel mehr Frauen sich da jetzt rantrauen, sich denn diesen Platz erobert haben. Wir wissen ja, auf der ganzen Welt, genauso wie Frauen wie Männer, machen Filmhochschulenabschlüsse und trotzdem sind am Ende nur ganz wenig Frauen übrig. Aber zumindest gehen die jetzt auch in andere Bereiche und besprechen solche Sachen aus der Sicht der Betroffenen. Und das The Substance zum Beispiel beschäftigt sich mit dem Thema Ageismus, Sexismus und und ist auch ein Genrefilm, also ein ganz klarer Splatterfilm. Und das finde ich schon ganz gut. Ja.
Wir können ja einfach nochmal zur akustischen Bebilderung einen Ausschnitt hören, Demi Moore aus The Substance.
Und die Menschen sehen sich immer nach etwas Neuem, ist unvermeidlich. Und mit 50? Naja. Hört es auf.
Hast du jemals von einer besseren Version von dir geträumt? Jünger. Schöner. Perfekter.
Ich habe den Film nicht gesehen, aber es geht letzten Endes doch um so eine Dystopie, wo im Grunde ja Körper, Ressourcen von mächtigen Institutionen praktisch unter dem Deckel gehalten werden. Ist das denn aber ein typisch feministischer Blick?
Nee, es geht um wirklich Ageismus, Lokismus, Sexismus. Demi Moore, leider, wie ich finde, die komplett falsche Darstellerin, weil die nun wirklich so muckimäßig irgendwie aufgetunt ist, dass man überhaupt nicht denkt, dass sie über 50 ist. Aber sie spielt eben diese Schauspielerin, jetzt Fernsehstar. Wir haben gerade Dennis Quaids deutsche Stimme gehört. Im Original ist natürlich Dennis Quaid, der halt von ihrem Chef Dennis Quaid der Job weggenommen wird, weil sie ist ja zu alt. Und dann kriegt sie eine Droge und dann nimmt sie die und dann wird sie so einer jungen Version ihrer selbst gespielt von einer jungen Schauspielerin. Und dann gibt es also einen Streit zwischen dieser jungen und dem jungen Alter-Ego und dem alten. Das wird immer splattermäßig, immer mehr Gedärme kommen raus, immer mehr werden so Körperflüssigkeiten irgendwo reingespritzt. Das ist unterhaltsam, teilweise sehr redundant. Und wie gesagt, ich finde auch Demi Moore ist nicht die richtige Darstellerin dafür. Aber ich finde das Thema natürlich, das kam, glaube ich, auch so gut an überall. Coralie Faget hat den Film gemacht, die ist damit wirklich richtig weit gekommen. Mrs. Golden Globe nominiert und so weiter. Und das Thema ist einfach trotzdem ganz gut, weil es stimmt natürlich prinzipiell, was sie erzählt, auch wenn sie es, finde ich, nicht auf eine richtig gute Art und Weise erzählt, aber es stimmt natürlich, dass dass Lokismus und also dieses, oder Ageismus, der damit zusammenhängt, dieses Bevorzugen von Jungen, wenn überhaupt eine Frau irgendwo, dann muss sie jung sein und so, das ist natürlich eine der großen Ungerechtigkeiten der Welt.
Ist das nicht aber eine Ungerechtigkeit, unter der zunehmend auch männliche natürlich Teilnehmer leiden?
Ja, genau, aber ich glaube, das Spannende ist ja eigentlich, die Frage ist ja eigentlich, warum wissen wir das alles und warum folgt daraus nichts und warum gibt es mehr Filme, weil mehr Leute dann doch was machen können als vielleicht vor 50 Jahren, obwohl wenn man genau hinguckt, gab es da ja auch schon immer Frauen. Stephanie Rothman hat letztes Jahr so eine große Retrospektive gehabt, wo da in so einem Action-Kino irgendwie feministische Positionen
waren. Aber nicht im Mainstream
halt. Nein, ja, schon klar, aber ich meine trotzdem auch ein sehr leicht zugängliches, weil eben Action, also B-Movies eigentlich irgendwie halt, die halt schnell geguckt werden können und die auch mit dem Sex gut gedealt haben und so. Also kurzum, was ich aber sagen will, oder die Frage war ja, warum führtest du nichts irgendwie halt, weil natürlich das eine ist die Beschreibung, die man eben auch zulassen muss. Bei Mischke jetzt ist es irgendwie der ganze Apparat, der da steht irgendwie, der ganze Text, der da ist. Und das ist erstmal das eine. Und dann kann man irgendwie überlegen, warum passiert nichts? Und das Interessante ist ja noch, oder fast kann man sich nicht ausdenken, oder wird vielleicht, mal sehen, wie es endet, noch eine Komödie oder Parodie nach sich ziehen, dass gerade der Film It Ends With Us im Deutschen, glaube ich, nur ein einziges Mal im August gestartet, jetzt ja gerade noch für Gesprächsstoff sorgt, weil eben der Regisseur und Hauptdarsteller Justin Baldoni die Hauptdarstellerin Blake Lively eben übergriffig behandelt haben, also sexualisierte Gewalt gegen sie angewendet haben soll.
Das ist eine komplexe Geschichte, ne? Da gibt es irgendwie mehrere Varianten.
Aber mehrere Varianten sagen wieder das Thema.
Aber es ist ja interessant, es macht jemand einen Film darüber, und wenn man sich fragt, warum ändert sich nichts, es macht jemand einen Film darüber, um danach irgendwie dass am Rande rauskommt, Blake Lively klagt gegen ihn. Es gibt einen Text darüber, dass es irgendwie eine Kampagne gegen sie gab, dass sie praktisch irgendwie schlechter dargestellt werden soll und eher positiver in der Bewerbung des Films. Mhm. Das kann man sich ja eigentlich gar nicht ausdenken und ist vielleicht das beste Bild, was man sich jetzt nehmen kann, wenn man sich fragt, warum weiß man das alles und warum folgt daraus nichts, weil es natürlich irgendwie, und das ist dann die Widersprüchlichkeit von so einer Justin Baldoni-Figur, die man sich vielleicht nochmal stärker angucken müsste oder wo irgendwie vielleicht das Weltgeheimnis drin steckt. Ich mache diesen Film und gleichzeitig mache ich aber so, wie ich mache. Irgendwie. Was ist das?
Und dazu kommt auch noch, und das möchte ich mal so ein bisschen als Rundumschlag sagen, natürlich profitieren auch immer Frauen, also auch Opfer in Gänsefüßchen, also es profitieren auch viele Menschen von diesen ganzen Ungerechtigkeiten, auch Frauen. Also nicht vom Sexismus, aber vom Lookismus zum Beispiel. Also dass dieses Ganze, das komme ich auf the Substance wieder, ne? Also dieses Ganze, wie komme ich überhaupt so weit? Woran liegt das denn? Und so, das ist nicht alle, wir sind nicht alle nur Opfer oder nur Täter, das würde ich auch auf gar keinen Fall so klingen lassen. Ne? Also es gibt immer Profiteure und Profiteurinnen, und das ist unheimlich komplex, da selber auch zuzugeben, dass vielleicht irgendwas, dass man irgendwohin auch gekommen ist, weil irgendjemand gesagt hat, die sieht ja gut aus, die nehme ich jetzt mal dafür irgendwas. Das ist einfach unheimlich schwierig und wirklich, das einzusehen, ist wahnsinnig komplex und steht auch noch bevor. Ne? Aber unabhängig davon, dass ich natürlich nicht sagen möchte, dass das jetzt im Großteil der Fälle, also gerade bei Sexismus, da gibt es ganz klar nur Täter und Opfer sozusagen. Ne? Da gibt es irgendwie kaum jemanden, der davon auch profitieren kann.
Aber bei der Substance wird ja auch ein bisschen erzählt an der quasi Demi Moore-Alter-Ego-Figur, wie lange die Zeit dauert, in der sie in der patriarchalen Welt davon profitieren kann, weil sie dann rausgekegelt wird und dann praktisch als Ersatz oder als Avatar von sich selbst die Junge bekommt.
Das ist wahnsinnig komplex.
Es ist wahnsinnig komplex. Wir fassen zusammen hier der Kompressor Wochentalk auf der Suche nach dem Weltgeheimnis.
Ja, ein Schritt weitergekommen.
Die öffentlich-rechtlichen Medien sind, die ihre Rolle nochmal neu definieren müssen, oder die Filmbranche, die sich zwar endlich anderen Perspektiven öffnet, aber strukturell wirklich noch hinterherhängt. In beiden Fällen, glaube ich, braucht es eine Haltung, aber es braucht eben auch die Bereitschaft, Diskussionen auszuhalten. Und in diesem Sinne danke ich euch beiden sehr, dass ihr heute hier wart. Die Kulturjournalistin Jenny Zübiker und mein Kollege Matthias Dell waren meine Gäste. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Tschüss.